Queer Party ohne Drag Queen ist schon fast keine rechte Queer Party mehr. Es hat wirklich gefeiert und zelebriert. Es war aber tatsächlich nicht immer so gewesen.
Am Tag arbeitet Dominik Buser in der psychiatrischen Klinik Königsfelden im Aargau als Maultherapeut. In der Nacht sozusagen wird er zur Drag Queen Mauve de Mirabelle. 2018 hat Dominik als Mauve einen grossen Drag Queen Wettbewerb gewonnen. Seither hat er mit seiner Drag-Schwester Lola Savage, habe ich es richtig gesagt, Dominik?
Savage.
Ein Album, EPs und diverse Singles veröffentlicht und sie treten regelmäßig an verschiedensten Anlässen auf. Herzlich willkommen bei «Geschichten aus allen Schichten», Dominik Buser.
Das Hallo von Dominik und das Hallo von der Mauve.
Hoi, Dominik. Also ich bleibe bei Dominik, ist das okay?
Das ist gut, ich bin jetzt gut. Als Dominik da, ja.
Sehr genau. Schön.
Maultherapie und Drag Queen, das tönt wie zwei völlig verschiedene Planeten oder sogar Universen. Also Maultherapie ist ja, so wie ich das kenne, still, nach innen ausgerichtet, ohne Publikum. Drag Queens, Drag allgemein hingegen, ist es eigentlich eher ein lauter Schrei gegen aussen mit viel Theatralik, mit Publikum, auffallen um jeden Preis. Liegen die zwei Welten wirklich so diametral auseinander oder gibt es da Schnittstellen?
Für mich liegen sie sogar sehr nah zusammen. Was du ansprichst, ist richtig. Ich würde sagen, die Qualität ist eine ganz andere. Eben so das laut, leislig, still, extrovertiert. Aber für mich ist Drag machen eigentlich auch Kunsttherapie. Also es gibt sogar eine eigene Fachrichtung innerhalb der Kunsttherapie, die heisst Dramatherapie, wo man genau mit so Rollenspiel etc. schafft, statt jetzt eben zum Beispiel Molen oder Musik. Und ich habe, als ich anfange Drag machen, wie so gespürt, da liegt ein grosses kunsttherapeutisches Potenzial in dem Drag machen und das eigentlich auch immer für mich aktiv nutzen. Und von dem her ist es für mich näher zusammen, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Ja.
Das heisst, du könntest als Mauve de Mirabelle eigentlich eine Kunsttherapie auch machen, wenn man so weiter würde spinnen, theoretisch.
Ja, das wäre noch lustig, wahrscheinlich zu lustig dann für Therapie. Nein, mehr, dass ich es für mich nutze, dass ich einfach merke, ich kann, ja, eben, in der Kunsttherapie geht es darum, das kreative Potenzial, den kreativen Prozess aktiv für sich zu nutzen. Und das probiere ich ein bisschen machen mit dem Drag. Also eben zum Beispiel auf der Bühne stehen, das könnte ich jetzt als Dominik nie. Hätte man das auch nie vorstellen können, dass ich das je machen würde. Und so also zu merken, okay, in dieser Figur kann ich Seiten von mir ausleben, vorholen, die ich sonst nicht könnte. Und wie kann ich das auch in meinen Alltag integrieren? Also ich kann zum Beispiel, seit ich Drag mache, viel besser von Leuten reden. Also jetzt auch im beruflichen Umfeld, wenn ich mal einen Vortrag halten oder etwas präsentieren von Leuten, das habe ich früher immer eher sehr schlimm gefunden. Das probiert zu vermeiden. Und seit ich Drag mache, kann ich auch als Dominik wie einfach anders auftreten. Und insofern, ja, kann man sagen, ist das ein therapeutischer Prozess. Ich kann durch die Mauve etwas für mich können nutzen oder lernen, was ich im Alltag kann umsetzen kann. Und genau so schafft man in der Kunsttherapie, dass man Aspekte aus dem kreativen Prozess für sich positiv und gewinnbringend im Alltag kann nutzbar machen.
Genau, aber jetzt zum Verstehen, was macht denn ein Maultherapeut genau?
Sehr vielseitiger Beruf. Kann eben nebst der Psychiatrie, man kann es auch eher pädagogisch einsetzen oder so im psychosozialen Bereich. Jetzt im psychiatrischen Bereich sage ich, habe ich es vereinfacht, wenn mich jemand fragt, also auf die Schnelle, was ist das genau? Ist wie Psychotherapie, einfach statt man nur redet, dass man den kreativen Prozess nutzt oder aus Werk, wo entsteht als Tritt in der therapeutischen Beziehung, wo vielleicht Sachen zugänglich werden, wo im Gespräch nicht möglich sind, dass man gewisse Muster im kreativen Prozess aktiv handelnd kann verändern, neue Verhaltensmuster ausprobieren, wo im Alltag vielleicht störend sind. Und sag immer so, jetzt am Bild, das Schlimmste, was passieren kann, das Bild gefällt einem am Schluss nicht, kann man fortschiessen. ein völlig neues Verhaltensmuster ausprobieren im Alltag, das braucht sehr viel Mut. Und da ist der kreative Prozess eine Art, ein Übungsfeld für einen Handlungsrahmen, neue Verhaltensmuster ausprobieren. Ja, was passiert denn, wenn ich es mal so mache? Fühlt sich das denn wirklich so schlimm an für mich? Und man kann so in einem geschützten Rahmen neue Verhaltensmuster erproben, spielerisch.
Aber hast du in dem Fall als Maltherapeut auch eine psychologische oder psychiatrische Ausbildung?
Unbedingt, ja.
Zusätzlich,
ohne Psychologie keine Kunsttherapie. Also die verschiedenen kunsttherapeutischen Methoden basieren eigentlich immer auf einer psychotherapeutischen Methode, wo man dann im Prinzip auf einen kunsttherapeutischen Prozess anpasst. Aber ich sage, ohne Psychologie kann man auch keine Kunsttherapie machen.
Und du kommst ja eigentlich aus dem Grafischen, aus der grafischen Branche. Das ist ja etwas, was dich verbindet. Einerseits mit der Modetherapie, aber auch mit dem Drag, mit dem Schminken.
Mhm, genau.
Du hast dann eine weitere Ausbildung gemacht, die dritte, glaube ich, zum Modetherapeut. Was ist denn da der Reiz dran gewesen?
Ich bin selber langberuflich selber als Kreative tätig gewesen. Ganz ursprünglich mal noch als Schriftsetzer. Alterwürdiges Kunsthandwerk, was es heute gar nicht mehr gibt. Dann später visuelle Kommunikation studiert an der ZHDK. Und so nach, was sind es, etwa 25 Jahren Arbeiten, habe ich irgendwann gemerkt, ich mag nicht mehr so selber müssen eigentlich vom kreativen Output leben. Ist doch auch immer viel Druck, so auf Knopfdruck. Kennt ihr wahrscheinlich auch, auf Knopfdruck quasi kreativ sein. Jetzt so im grafischen Bereich speziell ist immer sehr viel Zeitdruck rum. Ist nicht wie ein Künstler, der einfach jetzt hier sich ein paar Monate ins Atelier zurückziehen und Kunst machen. Und mich hat gereizt, etwas weiter zu machen, eine neue Dimension eigentlich von der Kreativität auch entdecken. Ich wusste, ich will weiter etwas mit Kreativität machen, das ist wie klar gewesen. Ich habe selber den Beruf Kunsttherapeut auch nicht gekannt. Ich bin per Zufall auf das gestoßen und habe dann gemerkt, das ist genau, was ich gesucht habe. Es hat mit Kreativität zu tun, es nutzt Kreativität. Ich kann aber mehr andere Menschen begleiten in diesem Prozess, wenn ich jetzt selber muss kreativen Output liefern. Das mache ich jetzt mit Drag und mit meiner Musik. Also bin immer noch nach wie vor selber kreativ, aber mehr als Hobby, nicht mehr als Beruf. Und beruflich tue ich andere Menschen im kreativen Prozess begleiten.
Aber wieso jetzt in der Psychiatrie? Also ich nehme an, als Maltherapeut wird es vermutlich auch andere Anwendungsbereiche geben als nur Psychiatrie.
Genau. Das Feld von der Psychologie hat mich immer interessiert. Also wenn jetzt nicht der künstlerische Weg eingeschlagen hat damals, wäre jetzt Psychologie auch immer etwas gewesen, was mich interessiert hat. Und ja, für mich ist es einfach von Anfang an klar gewesen, dass mich der psychiatrische Bereich am meisten reizt.
Ja. Aber zum diesen Beruf ausüben im Jahr muss man ja schon gewisse kreative Ader haben. Oder kann das jeder? Oder wie fest oder wie kreativ muss man sein, um so einen Beruf ausüben?
Also sicher von Vorteil. Ich sage nicht absolut zwingend. Kommt ein bisschen darauf an, auf die Methodik, die man schafft. Jetzt für die Ausbildung selber ist es so, man muss einen Vorberuf haben, also eigentlich sogar ein Hochschulstudium, entweder im Bereich Kunst, im Bereich Psychologie, Medizin, Soziales, um die Ausbildung zum Kunsttherapeut, zur Kunsttherapeutin zu machen. Also das heisst, es ist nicht zwingend, dass man aus dem künstlerischen Bereich kommt. Es ist jetzt so, die Leute wie ich, die aus dem künstlerischen Bereich kommen, die müssen einfach ein gewisses Ausbildungsmodul, wo es um Kunst und Gestaltung geht, nicht besuchen, weil das bringen sie mit. Wenn jetzt jemand vorher ein Psychologiestudium gemacht hat, dann muss er die Module, wo es um Psychologie, Psychopathologie geht, nicht besuchen, weil das bringt er schon mit. Also die Ausbildung ist modulartig aufgebaut, dass je nachdem, aus welchem Vorberuf, Vorstudium man kommt, gewisse Sachen dann nicht auch nochmal muss lernen.
Und wie ist das? Ist es eine Einzeltherapie oder ist es eine Gruppentherapie?
Ist beides. Jetzt in meinem aktuellen Job, den ich jetzt intern in der PDAG Königsfelden habe, arbeite ich jetzt 2 Jahre nur noch im Einzelsetting, habe aber vorher hauptsächlich mit Gruppen geschafft. Also es ist beides möglich. Ja. Man kann auch im Einzelsetting jetzt gerade den psychodynamischen Prozess viel aktiver begleiten, wieder in einer Gruppe, was mich auch immer sehr gereizt hat. Also da wirklich ganz aktiv an den Themen arbeiten, Themen bearbeiten. Und da hat man mehr Möglichkeiten im Einzel, wenn man da zu 8 Leuten gleichzeitig ein bisschen schauen muss.
Genau. Und wenn du sagst, an den Themen arbeiten, also das heisst, du bekommst schon viel mit von deinen Patientinnen und Patienten, also auch, was sie durchmachen. Ich nehme an, wie gehst du damit um? Ist das schwierig zum Verarbeiten, auch für dich?
Nein, ich finde es wahnsinnig spannend. Also man kann irgendwie in Erlebenswelten eintauchen von anderen Leuten, die man sonst, muss sagen, zum Glück vielleicht selber nicht muss erfahren, weil die Leute kommen immer mit einem hohen Leidensdruck. Und
was sind Krankheitsbilder vielleicht, wo sie behandelt?
Ja, ich arbeite auf der Privatstation von der Erwachsenenpsychiatrie. Dort haben wir alles. Also das heisst, wenn man privat oder halb privat versichert ist, kommt man auf diese Station. Das heisst, wir behandeln fast alle Störungsbilder auf der Station. Ich würde sagen, Schwerpunkt ist aber oft Depressionen, Burnout, Angststörungen. Zum Teil Sucht auch. Persönlichkeitsstörungen kommen immer wieder ein bisschen vor. Was ich jetzt wenig zu tun habe, ist jetzt zum Beispiel mit Erkrankungen aus einem schizophrenen Formenkreis. Genau, es begegnet mir ein bisschen alles. Ja.
Und eben, ich habe dich unterbrochen, wie gehst du mit dem um?
Ah, genau, ja. Für mich ist es spannend, so das Eintauchen, und ich sage, es ist ein bisschen wie ein Film schauen, man taucht irgendeine Erlebniswelt ein und wenn der Film fertig ist, dann geht man wieder im Alltag nach. Und das ist vielleicht jetzt ein bisschen ein saloppes Beispiel, aber ich glaube, so könnte man das ein bisschen beschreiben. Manchmal frage ich mich selber ein bisschen, wenn ich das mache, dass ich auch all die schweren Geschichten, auch das Lied nicht so oben mit heimnehme. Ich habe jetzt hier kein spezielles Ritual, das ich irgendwie mache, zum Abschalten und die Sachen in der Klinik lassen. Wenn ich aus der Klinik rauslaufe, bin ich wieder Dominik und dann guckt mich das alles nicht mehr an. Und das klingt mir so ein bisschen wie von allein.
Und das heisst, du hast gesagt, du hast kein Ritual, also ist dann Drag auch nicht eine Art, um abzuschalten?
Nein, das Drag ist durchaus ein Abschalten, ist auch. Ich würde sagen, da haben wir auch wieder eine Gemeinsamkeit zwischen Kunsttherapie und Drag machen. Auch die Move sein ist ein Eintauchen in eine andere Erlebenswelt. So bin ich eintauchen in andere Erlebenswelten beim Arbeiten. Insofern ist es auch ein Abschalten vom Alltag. Also jetzt nie erlebt selber alles jetzt spezifisch von meinem Beruf als Kunsttherapeut müssen abschalten in Drag. Ja. Aber es ist auch ein Eintauchen, etwas anderes erleben. Zum Beispiel spannend, man kann es so ein bisschen erleben, wie würde es sich anfühlen, oder was wäre das für ein Leben, wenn man in Drag ist, wenn man ein berühmter Star wäre. Weil Leute kommen auf der Strasse, sprechen einem an, oh, darf ich ein Foto machen, oh, ich bin RuPaul's Drag Race Fan, etc. Also, es ist ja dann nur für einen kurzen Moment, wo es so ein bisschen, das so ein bisschen wie ein Starleben ist, wenn ich dann wieder aus dem Hof raus bin ich wieder inkognito, normaler Mensch. Aber so kurz einmal ein bisschen erleben können, ah, wie ist das so, wenn jemand wirklich ein Star ist, ist spannend und auch ein Eintauchen in eine andere Lebenswelt. Ich muss aber sagen, ich bin froh, bin ich kein Staatsfechter. Aber mühsam, den ganzen Alltag immer so zu haben.
Dann tauchen wir doch einmal ein in die Drag-Welt, für alle die das vielleicht auch nicht kennen, RuPaul's Drag Race, hast du gerade angesprochen, das ist eine Reality-Show, so wie Germany's Next Topmodel, wo die beste Drag Queen gesucht wird. Hat in Amerika angefangen. Mittlerweile gibt es in vielen Ländern von der Welt. Aber kommen wir mal zu Drag. Drag Queen. Was ist das genau? Kannst du das erklären? Es gibt ja viele, die nicht wissen, dann gibt es Travestie, dann gibt es vielleicht Transsexualität. Hat man alles schon gehört.
Genau, aber das muss ich oft erklären. Genau, das wissen dann viele. Ich sage, Drag Queen ist das englische Wort für Travestie. Auf Deutsch hat das lang einfach Travestie geheissen. Und Travestie bzw. Drag ist eine Kunstform. Jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu Transsexualität, da geht es um eine Geschlechtsidentität, oder Transvestismus, da geht es um einen sexuellen Fetisch. Und Drag oder eben Travestie ist eine reine Kunstform. Ja. Und man muss auch nicht schwul sein, um Drag zu machen. Also, wir haben ein Drag-House, das House of Unart, und dort haben wir auch einen heterosexuellen Cis-Mann, der Drag macht. Ja. Ist unabhängig von der sexuellen Ausrichtung, von der Geschlechtsidentität. Man kann sogar Transfrau sein und als Transfrau Drag machen. Also darum ist völlig unabhängig. Es ist einfach eine Kunstform, die jeder kann machen.
Und als Frau, du hast jetzt Transfrau angesprochen, und was ist mit einer Frau?
Die können entweder auch eine Drag Queen sein oder ein Drag King. Wenn es jetzt eine Frau reizt, mal so ins andere Geschlecht schlüpfen, verkleidet sich als Drag King. Aber die meisten Frauen, die ich gerne mal Drag mache, verkleiden sich dann auch als Drag Queen. tolle Kostüme, Schminke, das ist einfach spannend. Und
also das Drag King ist vermutlich ein bisschen weniger spektakulär und ein bisschen weniger Bling-Bling und so weiter.
Ja, genau. Also
wahrscheinlich Anzug oder Krawatte.
Ja. Und ich sage immer, der Unterschied, der optische Unterschied von einer Frau im Alltag zu, wenn sie eine Drag Queen ist, ist mindestens so riesig wie jetzt zu mir als Mann zu Drag Queen, oder? Und man sieht meistens eine Drag Queen, die von Natur aus eine Frau ist, sage ich mal, oder biologische Frau, redet man in den Szenen auch von Bio Queen. Und die sind optisch meist nicht zu unterscheiden zu einer Drag Queen, die ein Mann darunter steckt. Weil das Make-up, alles ist so übertrieben. Das funktioniert in alle Richtungen, ja.
Müssen wir den sexuellen Fetisch noch beschreiben, ganz kurz, was du gesagt hast? Der Trans.
Wenn dich das interessiert.
Genau, das interessiert vielleicht noch viele.
Transvestismus.
Genau. Ja,
also da geht es um eine sexuelle Erregung durch den Umstand, Frauenkleider anzuziehen oder Frauen unterwegs.
Als Heteromazis.
Das sind statistisch vor allem Heteromänner. Ja. Genau, wo da eine Erregung drin finden, Frauenunterwäsche anzuziehen, Frauenkleider anzuziehen. Mhm. Vor allem Heteromänner, weil als schwuler Mann steht man nicht auf Frauen. Sprich, es ist wenig Potenzial da, dass jetzt mich als schwuler Mann das erregt, wenn ich Frauenkleider an. Und darum ist der Fetisch vor allem bei heterosexuellen Männern anzutreffen. Ja.
Du hast ja vor circa 10 Jahren, und nicht ganz 10 Jahren, mit Drag angefangen, also mit dem richtigen Drag, mit dem Move de Mirabelle, die Kunstfigur, hast du kreiert. Jetzt bist du 48. Mhm. Eigentlich recht spät, mit knapp 40 hast du erst angefangen.
Ja, schon als alter Sack. Ja.
Warum erst so spät?
ich sag, also Drag Queen, der Begriff haben wir hier im deutschsprachigen Raum, zu meiner Zeit, als ich noch jung war, nicht wahr, so nicht kennt, da hat man gesagt, wir transen uns auf, oder? Das hat damals in den 90er, Anfangs 90er, auch so ein bisschen zur Sozialisierung als schwule Mann gehört, dass man mal irgendwie einen Tuntenball gesehen oder an der Street Parade.
Was ist ein Tuntenball? Was ist ein Tuntenball?
Das sind schwule Partys gewesen, oder schwule Fester, wo dann alle verkleidet gekommen sind. Und ich sag, der Unterschied ist damals gewesen, man hat irgendwo eine billige Fasnachtsperücke angelegt, irgendein Kleidchen aus dem Handem, ein bisschen Rouge und einen Lippenstift und I'm done. Und dementsprechend trashig hat das natürlich auch ausgesehen. Und so Drag als Kunstform ist natürlich viel aufwendiger. Also, der Move hat etwa 4,5 Stunden für die Verwandlung. Und sieht dementsprechend auch anders aus, als das früher ausgesehen hat. Aber so ein bisschen das in die andere Rolle schlüpfen, sich verkleiden, das ist schon mein ganzes Leben immer wieder Thema gewesen. Aber so jetzt als professionelle Kunstform mit auf die Bühne gehen, etc., macht tatsächlich, ja, erst relativ spät angefangen und Auslöser ist tatsächlich so ein bisschen RuPaul's Drag Race gewesen. Weil eben wir haben das Verkleiden kennt, haben dann RuPaul's Drag Race gesehen und sind einfach baff gesehen, wie die sich schminken, wie das einfach perfekte Illusionen auf ihre Gesichter zaubern. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert und gefunden, ja, das könnte zu einer Hexerei sein. Das probiere ich auch mal aus. Und habe mir für 700 Franken das ganze Profi-Make-up bestellt, wochenlang YouTube-Tutorials geschaut, das mal ausprobiert und gemerkt, ah, ich habe noch ein bisschen ein Händchen dafür. Das Schminken, das liegt mir. Und so ist denn das entstanden, ja. Am Anfang eigentlich rein als Hobby. Also ich habe das nicht angefangen mit dem Ziel, jetzt hier Auftritte zu machen oder auf eine Bühne zu gehen, sondern wir sind dann einfach so in Ausgang und haben Champagne den Plausch gehabt, bis uns dann so ein bisschen bekanntere Queens aus der Szene immer wieder angesprochen haben, wenn habt ihr mal einen Auftritt, kann man euch mal buchen, und irgendwann sind wir dann eigentlich so ein bisschen das Auftritt machen reingerutscht. Aber es ist eigentlich ursprünglich so als reines Funding entstanden.
Move de Mirabelle, also woher kommt der Name?
Emma sind ja wichtig in der Drag-Szene. Oft haben sie eine Bedeutung, oder? Haben auch gewisse Houses. So aus der Fashion-Welt kennt man das. House of Gucci, House of weiß ich was alles. Genau. Und Mauve de Mirabelle tönt ja fast schon adlig französisch. Es geht über die Lippen wie Honig.
Genau. Das war tatsächlich von Anfang an so mein Wunsch gewesen. Mein Name soll adlig tönen. Also soll ein «de» oder ein «von» oder irgendetwas vorkommen.
Nicht verdreckt, verschlampt wie bei anderen Drag Queens.
Nein, die Mauve de Mirabelle ist eher ein kleines Dämli. Eben, ich habe mit 40 mit dem angefangen. Also, das war auch nicht mehr ein junges Luder gewesen, privat. Also, dementsprechend ist auch die Mauve eher so ein kleines Dämli. Und ja, da passt dann Vornamen an. Vorname, Name, besser als irgendein Schlampenname. Und Mauve ist relativ schnell klar gewesen. Ich finde, die Farbe gefällt mir sehr gut. Ich habe vorhin auch gewusst, der Mauve, ihre Farben werden Mauve-Töne sein. Also ich sage immer, meine Eyeshadow-Palette ist 50 Shades of Mauve. Ich finde, das Wort Mauve, also Deutsch wäre ja Malve, ist ja eigentlich eine Blume, die Malve. Und die Farbe von dieser Blume heisst dann eben Mauve. Die Blume heisst auf Französisch auch Mauve. Zusätzlich ist ein Mauve spannend. Es erinnert mich immer an das Sketch vom Loriot, wo er, wie hat die Schauspielerin geheissen?
Evelyn Hamann.
Voilà, danke. Super. Ein Sketch, wo sie in einem Bunker sitzen und er ist Vertreter, will Bunker verkaufen, oder? Damals Kalter Krieg. Und der Schlusssatz ist, diesen Bunker gibt es gegen Aufpreis, auch in Steingrau oder Mauve. Und zusätzlich ist im England vom 17. Jahrhundert Mauve das Codewort für homosexuell, also welche Etablissement, wo homosexuelle Männer empfangen haben, sind dann in damaligen Reiseführer als «You can enjoy Mauve» in dieses Etablissement bezeichnet worden, dass die Leute gewusst haben, okay, ah, dort muss ich hin. Und insofern, ja, so ist das Mauve entstanden.
Und de Mirabelle?
Ist ja eine Frucht, oder?
Genau, ist eine Frucht und es geht auch schön von der Zunge. De Mirabelle, klingt schön. Und ich habe gefunden, zusammen heisst so eine Art, so ein bisschen die malvenfarbene Pflaume. Und weil das Möfli eben so ein bisschen verdatterig, leicht verpeiltes Dämli ist, finde ich so ein Pflümli, habe ich noch passend gefunden.
Dominik, wie würdest du deinen Drag-Stil beschreiben?
Also optisch sicher eher elegant. Also eben, wir haben es von einem Namen gehabt, de Mirabelle. Sie kommt aus dem Adel, verarmt zwar, aber doch immerhin. Ja, also im Drag gibt es so verschiedene Kategorien. Ne? Das gibt Fishy Queen, das heisst Drag Queen, die fast aussieht wie eine richtige Frau. Es gibt Clowny Queens, Comedy Queens etc. Ich selber tue mich jetzt nicht in eine Kategorie einteilen. Und es ist eigentlich auch von Anfang an so mein Plan gewesen, wenn ich Drag mache. Ich will mir nicht irgendeine bestimmte Figur überstülpen. Weil, eben, so das Drag machen hat auch für mich so therapeutisches Potenzial, wo ich eigentlich wieder würde verschmälern, wenn ich mich würde einhängen. Also, im Alltag kennen wir es, oder? Wir haben immer irgendwelche Rollen. Wenn wir das Gespräch mit dem Chef haben, haben wir eine andere Rolle, als wenn wir mit den Kollegen eins gehen trinken. Jeder Mensch hat viel Hemmungen, man ist kontrolliert. Und das Schöne am Drag machen ist, dass das einfach alles wegfällt. Man kann total ungehemmt sein. Man muss nicht das Gefühl haben, ich muss mich jetzt kontrollieren, muss jetzt aufpassen, was ich sage. In Drag, anything goes. Und viele Drag Queens haben dann wie eine Rolle, oder? Dann haben sie einen bestimmten Akzent, sie haben eine Background-Story zu dieser Drag-Figur, die sie dann wie müssen aufrechterhalten, den ganzen Abend. Ich fand, die ganzen Limitierungen von meiner Person habe ich ja schon im Alltag. Die möchte ich mir im Drag wie nicht auch noch aufbürden. Also da möchte ich wirklich einfach frei sein. Und darum hat die Mauve keine vorgeschriebene Rolle oder bestimmten Stil, wo ich muss einhalten muss. Eben so farblich ist die Mauve sicher in Mauve-Tönen unterwegs. Genau, aber ich finde es schön, mir dort die Freiheit zu lassen.
Aber hat sich der Stil entwickelt in diesen Jahren?
Nicht gross, sie ist ein bisschen stehen geblieben. So, ja, genau. Muss ich sagen, ich meine, die Perücken und die Kleider, das ist auch alles teuer, kostet alles viel Geld. Und als wir angefangen haben, vor eben fast 10 Jahren, kauft man sich Notis noch, wieder mal hier eine Perücke, hier wieder ein Kleid, und dann hat man irgendwann so ein bisschen seinen Fundus. Und aus diesem Fundus schafft man dann.
Und du hast erwähnt, etwa 4,5 Stunden brauchst du, oder? Für die Transformation. Also ja. Nur das Schminken oder komplett?
Komplett.
Komplett.
Ja. Sagen Sie, unterdessen 3 Stunden fürs Make-up. Ganz am Anfang haben wir amigs bis zu 6 Stunden nur fürs Make-up uns Zeit genommen. Etwa 3 Stunden Make-up und etwa nochmal 1 Stunde für Perücke, die ganzen Schaumstoffschichten zum Figur modellieren, 6 Paar Strümpfe, bis das alles an ist und sitzt. Da kommt natürlich noch die Vorbereitungszeit, also rasieren vorher, alles parat machen. Also wenn man die Vor- und Nachbereitungszeit noch mit einrechnet, dann sind es natürlich noch mehr. Aber sag, wenn ich anhocke, so, jetzt lege ich los, dann bin ich in 4 Stunden parat, dann muss ich rausgehen.
Okay, und jetzt bei der Transformation, eben machst du eine physische Umwandlung, aber machst du auch eine mentale Umwandlung?
Genau, ja. Ja, das ist spannend. Also, ich beobachte immer wieder, wie ich während dem Schminkprozess so noch dies noch merke, wie ich auch plötzlich anders da sitze, plötzlich andere Körperhaltung habe. Sie stützt sich nämlich plötzlich gerne so ein bisschen der Arm in die Hüfte während dem Schminken und finde, und irgendwie, also es möglich kommt während dem Prozess noch dies noch raus. Genau, man nimmt andere Körperhaltung an, man fühlt sich tatsächlich auch einfach anders fühlen. Und das heisst, ja, die äußere Verwandlung ist gleichzeitig auch so die innere Verwandlung. Ja.
Und heisst das also, das ist wie eine zweite Identität, die aus dir rauskommt? Oder ist es eben eine Art Kunstfigur, die du kreiert hast, die da ist? Oder wie soll ich sagen, sind es die anderen Seiten, die eh schon in dir stecken, die dann langsam...
Ja, ich würde eher sagen, es sind... Seiten, die eh mehr sind, die dann einfach präsenter werden, können ausgelebt werden. Weil ich habe bewusst nicht wollen, eine Figur kreieren, die mich dann wie einschränkt, wo ich dann irgendwie eben einen Akzent oder eine bestimmte Verhaltensweise muss den ganzen Abend aufrechterhalten, egal wie ich mich gerade fühle. Also ich habe wirklich das Drag machen wollen, nutzen für mich auch als sag jetzt, eine Persönlichkeitserweiterung oder Entfaltung. Und eben, im Alltag hat man schon so viel Einschränkungen, wo man sich selber auferlegt, wo man seine Persönlichkeit manchmal auch einschränkt. Und das wollte ich in Drag nicht wollen. Also das Möfli ist im Prinzip das Resultat von dem, was einfach aus mir rausflutscht, sozusagen, oder raus will, wenn ich dann äußerlich in dieser Figur bin. Das heisst umgekehrt aber auch, dass ich immer auch als Mof sehr viel Dominik bin. Also es fühlt sich dann für mich auch nicht an, oh, jetzt spiele ich eine Rolle, jetzt spiele ich die Mof. Klar, eben, ich bewege mich anders, ich rede vielleicht auch ein bisschen anders, ich bin ungehemmter, vielleicht frecher. Also ich würde sagen, das sind 2 unterschiedliche Figuren, die Mof und der Dominik. Aber es ist nicht etwas, wo ich dann, oh, okay, und jetzt muss ich mich in die Rolle begeben, sondern es ist wie das, was einfach aus mir rauskommt. Totally natural.
Und wie siehst du deine wahre Identität? Oder welche Identität gefällt dir besser?
Ja, ist Dominik. Also Dominik bin ich. Oder ich sage so, also jetzt auch zum Thema vom Podcast, können wir vielleicht sogar sagen, oder? Also da ist jetzt irgendwo die Mauve Drag Queen. Da ist aber auch der Herr Baus oder der Kunsttherapeut. Und dann sitzt auch da der Dominik. Und ich würde sagen, Dominik ist die Summe aller Teile.
Oder? Und wie bringst du die 2 Persönlichkeiten in Harmonie?
Ich bin total in Harmonie. Von Natur aus. Nein, das ist kein bewusster Akt. Also eben, ich glaube, durch das ich das so sehe, es ist nicht eine Rolle, beziehungsweise mal, alles ist auch eine Rolle. Also wenn ich am Arbeiten bin und Herr Baus oder Kunsttherapeut bin, ist das ja auch eine Art Rolle. Ich denke, und das ist immer wieder ein Thema psychische Gesundheit. Also, ich glaube, Teil von psychischer Gesundheit ist, so alle Anteile von sich können integrieren, in, wie du sagst, möglichst harmonisch. Und darum sehe ich das nicht als unterschiedliche Rollen oder unterschiedliche Persönlichkeiten in mir, sondern das ist einfach, das ist ein Eis. Und wenn ich äußerlich Move bin, dann kommt einfach der Anteil Move natürlich stärker führen, wird präsenter, während dann der Herr Buss oder der Kunsttherapeut ganz seinen Schönheitsschlaf haltet und umgekehrt. Aber denke ich als Dominik eben so quasi als Summe aller Teile, habe immer auch die Move, immer, und ich habe immer auch den Kunsttherapeut, immer, und noch ganz viele andere Anteile auch. Und für mich, zum Glück, fühlt sich das sehr harmonisch an, ja.
Drückt denn das Möfle angst durch im Alltagsleben?
Oh ja.
Als Herr Buser, der Motherapeut, dass du plötzlich, hui, das ist gerade das Möfle gewesen, oder?
Ja. Nein, zum Glück, ich glaube, dort wäre es nicht so passend im Berufsalltag. Also eben, wenn ich als Kunsttherapeut in der Klinik am Arbeiten bin, da halt dann wiederum das Möfli ihren Schönheitsschlaf. Also das ist mir jetzt noch nie passiert, dass die so dann plötzlich durchdruckt oder mich überkommt. Beim Arbeiten mit den PatientInnen, jetzt in der Pause mit MitarbeiterInnen, ich habe mir schon einmal das Möfli kurz durchgetrocknet, weil da bin ich auch wieder mal Privatperson in der Pause, oder? Aber jetzt so in meinem Alltag mit meinen Freunden, ist das Möfli immer wieder stark präsent. Und jetzt gerade im Moment spüre ich sie ganz stark.
Aber deine Arbeitskollegen oder die Patienten, die wissen von dem?
Also, ArbeitskollegInnen, Vorgesetzte etc., also beim Arbeiten wissen das alle. Wissen alle, dass ich schwul bin, wissen alle, dass ich Drag mache. Den Patienten tue ich das nicht gerade bei der Vorstellung auftischen, finde, das ist auch nicht relevant. Aber also, eine therapeutische Beziehung ist zwar eine professionelle Beziehung, aber je nachdem, wenn jemand lang in der Klinik ist und man da wirklich, man erfährt sehr viel Intimes auch über die Menschen, dann kommt es doch immer wieder mal vor, dass dann einmal eine Patientin von dem Drag erfährt. Oft, meistens, weil sie nimmt es natürlich oft Wunder, ah, sind sie dann privat auch künstlerisch tätig, oder? Und je nach Vertrauensverhältnis, das vielleicht schon da ist, kommt das amigs vor, dass ich dann das sage, ja, ich bin privat noch Travestie-Künstler.
Und im Geschäft, also sei es Patienten oder Mitarbeiter, haben Sie Move schon kennengelernt?
Gerade überlegen. Ja, die arbeitet jetzt zwar nicht mehr bei uns, die Arbeitskollegin hat eine andere Klinik gewechselt, aber ja, die ist ab und zu mit uns unterwegs, wenn wir Drag machen. Gerade letzten Sonntag hatte ich einen Auftritt gehabt, eine Arbeitskollegin unbedingt wollte schauen, hat es dann aber nicht geschafft. Live gesehen, also die meisten kennen mein Insta-Profil, haben schon Fotos gesehen, wissen, wie der Move aussieht, sind schon unsere Musik los auf Spotify oder Apple Music, aber jetzt live gesehen, kommt man auch nicht ungelegen. Weil eben, es ist für mich schon auch so ein anderes Umfeld, auch wie du, Christian, eingangs erwähnt hast, auch etwas Seriöses, Therapeut sein, jetzt als Drag Queen, und mir kommt es jetzt auch noch gelegen, sind die zwei Welten jetzt nicht allzu sehr vermischt, ja. Aber ist ja nie mich nicht dafür, dass jemand will wissen und jemand will sehen, dann ist das für mich auch okay.
Das ist kein Geheimnis, sagt man so.
Nein.
Wie anstrengend ist denn Drag? Das ist...
Oh,
Gott. Noch nicht eine Frage. Wie das heisst, sehr.
Ja, in der Tat. Also ich merke jetzt auch, je älter man wird, desto anstrengender wird es. Ich glaube, anstrengend ist generell, aber manchmal denke ich, ich wünschte, man hätte das so schon mit 20 gemacht, wo man einfach noch viel anders auch Energie hat. Aber it's painful. Also wenn ich heimkomme aus dem Dragzug raus, macht mir der ganze Körper weh. Meistens natürlich die Füße. Also es ist immer wieder ein Rätsel, dass es Frauen gibt, die freiwillig den ganzen Tag in so Stöckis rumlaufen. Ich habe überall Striemen am Körper, vom BH, von der Corsage. Alles macht mir weh, man ist erschöpft. Also, was ich immer denke, ich habe 4 Stunden, das ist einen halben Arbeitstag, bis ich überhaupt mal gemoved bin. Man hat schon einen halben Tag geschafft. Und dann fängt die eigentliche Arbeit erst an. Also dann ist man noch irgendwie 4-5 Stunden irgendwo am Hosten oder Auftritt machen oder was dann auch immer der Auftrag ist. Das heisst, ein sehr, sehr langer Arbeitstag. Und ich bin nachher damals fix und fertig und ich habe, was ich nenne, damals auch einen Drag-Kater. Und nicht sehr anders ist als sehr ein anderer Kater auch, ja.
Aber Auftritt hast du gerade erwähnt. Wie muss ich mir so einen Auftritt vorstellen? Was machen dir so?
Musst du mal schauen, Gregory.
Ja. Ja, also sag mal so, ich bin nicht so eine Showqueen. Eben, ich habe das Drag auch nicht angefangen zu machen, weil ich will auf eine Bühne, ich bin ein Showstar oder dass irgendwie eine Bühnenshow etwas war, was mich gereizt hat. Mich hat dem Drag das Kreative gereizt, also insbesondere das Make-up, die Verwandlung. Sag immer, wenn wir ins Gesicht malen, ist auch nicht viel anders als ein Bild malen. Das kenne ich. Also das Kreative, die Verwandlung hat mich daran gereizt, weniger die Bühne. Jetzt durch das ich aber vorher schon mit einem guten Freund von mir, Silvia oder eben der Lola Savage, meine Dreigschwester, schon vorher Musik gemacht haben, einfach als Hobby, haben wir dann irgendwann gemerkt, wir machen Musik, wir machen Drag, das lässt sich ja miteinander verbinden. Umgekehrt für die Musik, gerade haben wir gedacht, yes, Gott, nein, wir machen das noch ein bisschen als Hobby, schenken den Freunden eine CD. Die Vorstellung, auf einer Bühne mit unserer Musik, irgendwie da auf einer Bühne live in ein Mikrofon singen, absolut Horrorvorstellung für uns beide.
Und als Dominik würdest du das ja nicht machen?
Nein, nie im Leben. Gott, Horrorvorstellung. Und eben, dann haben wir eigentlich plötzlich gemerkt, aha, ja, Musik, Drag lässt sich verbinden, weil wir eben nicht, wir können beide nicht tanzen, eben keine Showqueens, wissen nicht, was auf dieser Bühne machen in Drag. Wir können ja einfach unsere eigene Musik performen. Macht auch nicht die Drag Queens, die meisten tun einfach Lip-Syncen. Wir haben unsere selber geschriebenen, selber produzierten Songs und könnten die performen auf der Bühne und sagen immer, weil man es ja sagt, es ist halb Playback, aber doch immerhin singen wir noch live drüber. Es ist unser eigener Sound. Dann haben wir auch ein bisschen Entschuldigung, dass wir nicht noch gross mit einer Show machen oder tanzen will, schliesslich. Genau. Und aber es ist jetzt auch nicht das, letzten Sonntag wieder gemerkt, selbst für die Mov ist es also auf die Bühne gehen und Show machen eine Herausforderung. Als Dominik undenkbar, aber auch als Mov jetzt nicht das, und finde, oh yeah, ich kann wieder auf die Bühne und ich bin keine Rampensau, bin ich die Bühne geil, um das so zu sagen.
Das haben sie gemeinsam ein bisschen, die Mov und der Dominik.
Das haben sie gemeinsam, ja, in der Tat. Also ich habe viel lieber in Drag-Jobs, wo ich einfach ein bisschen kann. Jetzt am Sonntag auch vor und nach dem Auftritt haben wir ein Schöttli verteilt. Ich dachte, die Leute, hallo, hättest du gerne ein Schöttli? Komm, nimm noch eins. Ein bisschen flirten, ein bisschen lustig sein mit den Leuten. Also, das macht mir sehr Spass. Und ja, auf der Bühne muss man halt zwischendurch mal als Drag Queen. Aber ich habe doch immerhin einen Drag-Wettbewerb gewonnen. 2018 in Basel. Mit einer Bühnenshow. Das ist mir heute damals ein Rätsel, wenn ich das geschafft habe. Aber so schlecht mache ich es anscheinend nicht. Aber ja, es ist jetzt nicht das, was bei mir Begeisterungsstürme auslöst.
In anderen Ländern kann man ja von der Dragkunst leben. Würdest du das machen, wenn das in der Schweiz
ist? Nein.
Möglich, nein. Nehme ich an, nein. Davon zu leben. Oder kann man, oder knapp davon vielleicht. Also nicht sicher, in Amerika, wo man kann reich auch damit werden kann, oder reich, oder gut.
Genau. Das Leben mal, also in Amerika kann man als Drag Queen tatsächlich sehr reich aber werden, sehr reich. Das okay. Ist so. Gleichzeitig, oder gerade deshalb, hast du natürlich jetzt in Amerika auch viel mehr Konkurrenz. Also es ist dann vielleicht auch nur eine von 500 Drag Queen, die dann wirklich reich wird damit, oder sogar davon kann leben. Das heisst, in der Schweiz ist schwieriger davon zu leben, hast aber dafür auch weniger Konkurrenz. Also wir haben in der Schweiz tatsächlich eine Drag Queen, die schon seit Jahren von dem vollberuflich lebt. Für mich weiss es nicht, weil eben, wie gesagt, es wäre mir zu anstrengend. Weil es ist ein Riesenaufwand, die 4 Stunden für die Verwandlung. Also das setzt voraus, dass die Perücke schon frisiert ist, die Kleider schon gewaschen, und jetzt Drag Queen so Kostüme noch selber nähen. Also die Verwandlung selber ist viel Arbeit, aber bevor überhaupt Verwandlung stattfindet, ist ganz viel Arbeit, die vorher schon stattfindet, muss ich überlegen, was mache ich auf der Bühne, muss das proben. Und eben, ich bin jedes Mal nach dem Drag machen, ich bin jetzt auch schon fast 50, vielleicht liegt es auch an dem, aber so fix und fertig, also ich denke, ich müsste das als täglichen Job machen. Nein, es ist für mich wirklich ein Hobby, das einfach Spass macht und Freude macht. Und eben, ich wirklich tatsächlich auch kunsttherapeutisch für mich im Sinn von einer Persönlichkeitsentwicklung. Mhm.
Also das heisst, als Drag bist du nicht nur am Auftritt unterwegs, aber auch auf der Strasse?
Ja, man hat zum Beispiel während Corona, wo nicht viel gelaufen ist, mehrere Mal einen sogenannten Drag-Spaziergang gemacht. Ich und mein House of Unart. Und sind in Fullmantur ein bisschen die Bahnhofstrasse auf und ab gelaufen. Und das ist dort gesehen.
Ja. Ist so die Reaktionen gesehen?
Gut, also man muss sagen, man hat jedes Mal, wenn man irgendwo in der Öffentlichkeit unterwegs ist, sei es nur auf dem Weg, im Club, wo man einen Auftritt hat, auch negative Reaktionen, dumme Sprüche. Aber ich sage, auf jede negative Reaktion kommen 20 positive. Also die Mehrheit ist wirklich, die Leute sind begeistert, wollen auch Fotos machen. Lustigerweise sprechen sie einem meistens auf Englisch an. Weil so, oh, Drag Queen, she's a star. Hm. Ja, schöne Reaktionen. Ja, aber es gibt natürlich auch andere. Ja.
Und gibt es auch Avancen von Männern, die vielleicht so auf einen Move?
Oh ja, ja. Was ich amix, will mir nicht in meinen Kopf rein. Wie kann man verdrehen? Also, jetzt geht auf mich, sag immer von mir, I'm a clown. Also, ich schmink mich nicht so, mache mich nicht so zweig, dass ich quasi, dass man mich für eine echte Frau könnte halten. Es ist alles dermaßen überzeichnet und übertrieben. Und eigentlich das Make-up, das ich anwende, ist eigentlich klassisches Clown-Make-up von der Technik. Mach es einfach so, dass es schön aussieht.
Theater-Make-up.
Theater-Make-up, genau. Meistens lasse ich ja auch meinen Bart stehen, oder? Also, dass er noch deutlicher wird. Ich bin eine Kunstfigur. Und, aber tatsächlich, ja, es gibt Männer, wo genau auf das stehen.
Was ist denn so der Reiz da?
Da müsst ihr jetzt nächstes Mal eine Brille haben, die auf Sexuell auf Drag Queens steht, um das zu beantworten. Es ist mir ein Rätsel. Es ist mir echt ein Rätsel, weil lustigerweise sind es meistens Heteromannen. Jetzt Drag Queen, gibt auch Drag Queens dort in Zürich, die wirklich dann fast wie eine echte schon ein bisschen überschwingt oder, und extravagant, aber man könnte sagen, es könnte jetzt auch eine echte Frau sein. Und also das kennt man, dass das für den Mann auch reizvoll ist, so gegen aussen eine Frau, wo unten kommt dann gleich noch ein Pfiffchen führen, oder? Also, so. Aber jetzt so eine, ja, einen halben Klon, wenn ich mich sehe jetzt in Drag, dass man das dann sexuell attraktiv findet. Keine Ahnung, was da der Reiz ist. Ja.
Und negative Reaktionen, hast du da, oder hat man da Angst, wenn man dann eben so als Drag, wenn man schon aufgestylt ist, zum Beispiel in einen Club geht oder nimmt man nur ein Taxi? Oder wie machst du das?
Ja, mir wird es schon ein bisschen geschmauch und man schaut dann, dass man die Situation möglichst schnell aus Weg geht. Das hat aber nichts mit dem Drag zu tun, das kenne ich auch als schwuler Mann. Also, ich glaube, welcher schwule Mann ist nicht schon mal, wenn man halt mal jemandem Schmutz geht oder mit dem Partner Hand in Hand läuft. Ich glaube, hat jeder schwule Mann schon negative Reaktionen auf der Strasse erlebt. Also, ist etwas, was wir einfach kennen, was zu unserem Alltag gehört. Insofern ist ein Drag auch nicht anders. Wir machen es so, wir sind eigentlich nie allein in Drag unterwegs. Wir sind ein Drag-Haus, eine ganze Drag-Familie. Wir machen auch Jobs dann meistens zusammen. Wenn ich einen Auftritt habe mit meiner Band, mit meiner Musik, dann immer mit der Lola Savage als Dragband, sind wir schon mal mindestens zweit. Auch andere Drag-Jobs machen wir immer mindestens zweit oder zu dritt. Wir sind als ganzes Haus unterwegs. Wir sind 8 Drag-Queens. Und dann hat man auch ein bisschen Schutz als Gruppe. Also ich jetzt, glaube, nie würde machen, ist einfach Mutter, Seelen allein in Full Drag irgendwo durch die Langstrasse laufen, zum Club oder so, dann würde ich das Taxi nehmen. Von Haustür zu Haustür, definitiv. Ja.
Aber kann man sagen, dass du, wenn ihr jetzt Bahnhofstrasse oder sonst in der Stadt geht, ist es auch ein bisschen der Reiz zu provozieren?
Natürlich, ja, ja, unbedingt. Und ich finde, die spannendsten Reaktionen finde ich, sagen jetzt die, die weder begeistert sind, noch eben vielleicht irgendwie eher ein bisschen aggressiv oder dumme Sprüche, sondern die Leute, die sichtlich überfordert sind und nicht wissen, wo und wie müssen sie jetzt das Wesen, das gerade vor ihnen steht, einordnen und sichtlich überfordert sind. Und das finde ich schon ein paar amüsant.
Ja. Was gibt dir das?
Es ist spannend. Es ist spannend. Und ich finde auch total nachvollziehbar. Oder? Wenn man das noch nie so gesehen hat. Ich meine, es ist wahrscheinlich. Und ich meine, wir sind grosse Männer, grosse Perücken, hohe Frisuren, hohe Stöckis. Also, bist einfach schon mal nur in der Masse. Einfach eine Erscheinung.
Mit schnell zum Bad auch,
oder? Dann mit schnell zum Bad, genau. Also, ja, ich würde jetzt nicht sagen, es gibt mir jetzt etwas, wenn die Leute überfordert sind. Ich ziehe jetzt keine sexuelle Befriedigung daraus, wenn du so etwas willst anspielen. Aber es ist spannend.
Aber die Akzeptanz von Drag in der Gesellschaft hat sich das ein bisschen verändert. Vielleicht auch mit dieser ganzen Gender-Debatte jetzt, wo man ja viel mehr über Diversität redet.
Ja. Ich finde, das merkt man. Viel dazu beitragen, man muss es wirklich einfach sagen, hat auch die weltweit unterdessen bekannte Fernsehsendung RuPaul's Drag Race, was ja unterdessen in fast jedem halbwegs westlichen Land auf der Welt ein Format davon gibt. Die Leute haben es schon mal gesehen, man hat ja auch x Emmys gewonnen, die Fernsehsendung. Da haben wir auch viel zu der Akzeptanz beitragen. Die Leute wissen, was Drag ist, haben das schon mal gesehen, wissen, oh, das ist etwas Tolles, das ist etwas, was zelebriert wird. Eben, die ganze Gender-Thematik ist mehr in der Öffentlichkeit. Und das merkt man deutlich, dass die Akzeptanz und auch das Interesse dafür gross ist. Ja. Und sich auch geöffnet hat. Und jetzt im Vergleich mit, wenn ich mein Outing hatte, 1991, es waren andere Zustände gewesen. So, ja, mit auch schon nur schwul in der Öffentlichkeit. Da hat sich sehr viel getan, ja.
Werden Drag Queens akzeptiert in der Queer Community?
In den letzten Jahren sogar regelrecht gefeiert. Schwule Party oder Queer Party, Entschuldigung. Queer Party ohne Drag Queen ist schon fast keine rechte Queer Party mehr. Es hat wirklich gefeiert und zelebriert. Ist aber tatsächlich nicht immer so gewesen. Oder, phasenweise. Also, denk, so, Ballroom-Szene New York 1970, dort ist ja das Ganze auch so ein bisschen, entstanden, gross geworden mit Drag und diesen Shows. Da war ein sehr wichtiger Teil von der queeren Szene gewesen, was ich mich auch selber mag erinnern. Das war gerade so in den 90er Jahren gewesen, also, so, als ich frisch in die queere Szene gekommen bin. Hat es eine Phase gegeben, wo tatsächlich Drag Queens oder Travestie-Künstler, wie man dort noch gesagt hat, nicht so gern gesehen sind. Auch an den Christopher Street Days, wie es damals noch geheissen hat, oder Pride heute. Weil wirklich viele schwule Männer gesagt haben, wenn da Drag Queens und Pride mitlaufen, bestätigen die der konservativen Bevölkerung das Bild, das quasi schlechte, wo die Leute ja eh über uns Schwule haben, dass wir alles Tunten sind und Schwule wollen einfach Frauen sein und quasi, wenn dann hier eine Drag Queen mitläuft, dann bestätigt das den Leuten sämtliche Vorurteile und darum hat es wirklich, da habe ich so erlebt auch, so anfangs 90er eine Phase gegeben, wo jetzt nicht sage in der ganzen queeren Szene, so ein bisschen explizit in der schwulen Szene wirklich Drag Queens ein bisschen verpönt gewesen, aber es hat sich zum Glück wieder geändert.
Was meint deine Mutter dazu? Die ist ja auch so um die 70 oder so. Versteht sie die Kunst da, die Kunstform?
Ich glaube nicht so richtig, ja. Also sie findet es spannend, irgendwie im Sinn von auch, ich habe da einen Wettbewerb gewonnen und fragt dann immer wieder mal nach. Hat natürlich Fotos gesehen, finde das faszinierend, weil also man erkennt mich wirklich, man erkennt Dominik darunter nicht, wenn ich da auf bin. So Make-up, alles kann zaubern. Hat dann immer wieder mal gesagt, oh, ich will jetzt auch mal schauen, was du so machst an einer Show. Hat es aber jetzt nie geschafft. Vielleicht tun er auch Unrecht, aber ich behaupte, also wirklich verstehe, tut sie es, glaube ich, nicht. Sie hat dann auch ganz am Anfang mal so ein bisschen leicht irritiert reagiert. Sie hat es nicht ausgesprochen, aber ich habe ihr angesehen, sie hat jetzt gerade kurz einen Moment Angst, ich will jetzt plötzlich eine Frau sein. Ja, und, genau. Aber sie akzeptiert es 100%.
Und die Vater?
Ah, mein Vater, der ist hell begeistert. Der ist eine Zeit lang an jede Drag-Show schauen, ist mit in Drag um die Häuser gezogen. weiss nicht, dürfen wir jetzt das Dom, sind ja nicht im öffentlich-rechtlichen Radio, dürfen wir glaube sagen, hat man sogar so ein bisschen als Spruch, ist ein bisschen ein Sprüchenklopfer, Vater einmal gesagt, oh, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass du da drunter bist, ja, dann würde ich dich wollen vögeln. Das war für mich eher irritierend, das von meinem Vater zu hören. Er macht gerne ein bisschen Sprüche, das sind jetzt nicht hundertprozentig ernst gemeint, aber er findet es mega cool, ja, und kommt dann auch mit in die schwulen Bars und er führt das.
Es ist toll, oder, wenn man so Eltern eigentlich hat. Es gibt ja viele junge Männer oder vielleicht auch Frauen heutzutage, die nicht so unterstützt werden von ihren Eltern. Das ist ja...
Ja. Gut, ich bin jetzt gerade überlegt, jetzt bin ich fast 50, mit 17 mich geoutet, das heisst, do the math.
Bist du der Jüngste.
Genau, nein, ich habe mich sehr früh auch bei meinen Eltern geoutet, also die wissen seit 30 Jahren, dass ich schwul bin und macht halt noch Drag, also es macht jetzt auch nicht mehr viel Unterschied. Und auch als Schwulsein ist immer akzeptiert worden. Mutter hat sich ein bisschen daran gewöhnen am Anfang. Aber ich hatte auch nie mit der Familie ein Problem gehabt, wegen dem Schwulsein. Aber ja, das ist selbst heute nicht selbstverständlich. Ja.
Was wäre ein Ratschlag, den du einem angehenden Drag Queen geben willst?
Be yourself. Ich finde es immer so ein bisschen schade, gerade die sehr jungen 20-Jährigen, die frisch auf einen Drag machen, die sind so prägt durch das RuPaul's Drag Race, oder? Und sehen, als Drag Queen muss man so reden, als Drag Queen muss man das machen, als Drag Queen muss man den Death Drop und den Spagat können, und jedes zweite wird, hey girl, yes,
come on. Was ist der Death Drop?
Das ist eine Tanzfigur,
okay,
wo man sich rückwärts lässt aufs angenickte Bein gehen, also es sieht aus, als würde man dort umgehen. Ist aber okay, eine Tanzfigur. Und dann eben so das Slang, so, hey girl, yeah, come on, so, oder, Bekannte. Es wirkt einfach nicht authentisch, gerade die Queens, die reden so, speziell in den USA, und dann ist das vielleicht auch authentisch, aber, ich habe es schon ein paar Mal heute erwähnt, ich finde, das Schöne am Drag ist die innere, persönliche Freiheit, die es einem gibt, einfach sich selber, zu explorieren, zu experimentieren mit sich selber, weil man einfach so quasi das, den Freipass hat in Drag, oder? Man ist eine Kunstfigur, man kann sich alles erlauben. Und sich dann irgendwo einfach in ein Schema oder in ein Raster oder, okay, die amerikanischen Drag Queens reden so, jetzt muss ich auch so reden, ist die Chance, die einem Drag machen gibt, an Persönlichkeitsentfaltung, nimmt man sich so weg, und das finde ich mega schade. Also, seid einfach euch selber, schaut, was will aus mir rausflutschen, wenn ich die Kunstfigur bin, und zelebriert das, probiert euch aus.
Die Drag-Kunst kann man auch lernen, du gibst auch Workshops, was machst du dort genau und wo erfahrt man von diesen Workshops?
Am besten erfahrt man von denen auf Facebook oder Instagram. Finden ein bis zweimal im Jahr statt. Mache ich auch nicht allein. Wir sind ein Team von 4 Leuten, die in diesem 4-tägigen Workshop die verschiedenen Aspekte von Drag abdecken. Ich bin jetzt fürs Make-up zuständig. Ich mache einen Tag lang führe ich in die Kunst vom Make-up und in die Kunst von der optischen Verwandlung ein. Dann haben wir einen Schauspieler mit dem Team, der dann einen Tag Workshop macht zum Thema Rollenfindung. Wie kann man sich geben? Wie kann ich mich in die Rolle einleben? Dann haben wir eine Tänzerin, die einen Tag Workshop macht für Choreografie. Und the mother of them all ist natürlich die Milky Diamond. Sie ist Chefin oder auch die Galionsfigur von diesen Workshops. Sie ist an allen 4 Tagen dabei und begleitet und unterstützt das alles. Milky Diamond ist im Moment, glaube ich, die einzige Drag Queen in der Schweiz, die wirklich das hauptberuflich macht, die davon lebt und ganz viel Erfahrung hat. Und kann ich jedem empfehlen. Es ist spannend, es ist sehr hilfreich. Ich weiss noch bei mir, wir haben das alles einfach selber müssen herausfinden. Ja, was brauche ich schon noch für Produkte zum Schminken? Und wie funktioniert das alles? Wo finde ich Anschluss? Wo gibt's Ort, wo man als Drag ane kann? Und so ein Workshop ist nebst dem einfach auch Techniken lernt, Tipps bekommt, man kann ausprobieren. auch immer ganz wertvolle Form von Connections machen, andere Drag Queens kennenlernen. Also, ich glaube, jedes Jahr nach diesen Workshops bildet sich wirklich fast so ein bisschen ein Drag Queen Freundeskreis aus den TeilnehmerInnen von diesen Workshops, die sich gegenseitig supporten, zusammen Zeug machen, zusammen einen Auftritt machen. Also.
Wie heissen denn deine Profile auf Social Media und deine Internetseiten?
Mauve de Mirabelle ist überall mein Profilname. Wir haben als Haus auch eine Webseite. Das ist houseofunart.ch. Haus aber mit AU geschrieben, also auf Deutsch. Weil eben auch die House of Gucci, so die, auch Adelshäuser, das kommt ja eigentlich ursprünglich von dort, Haus Habsburg etc., hat man lang auch im englischsprachigen Raum eigentlich Deutsch geschrieben mit AU.
House of Gaga schreibt sich auch mit AU.
Voilà, genau. Also darum houseofunart.ch, Haus mit AU findet ihr uns online.
Merci vielmals, Dominik, für das tolle Gespräch.
Danke.
Dann, ja, genau.
Und dann voll viel Erfolg noch als Dominik und als Mauve.
Und danke vielmals.
Und Mauve, haben wir doch auch noch schnell gehört?
Ja, hat mich sehr gefreut, meine Damen und Herren. Bis zum nächsten Mal. Schaut wieder rein, wenn es heisst Spielhaus. Tschüss.
Tschüss. Recht herzlichen Dank fürs Zuhören. Hier bei «Geschichten aus allen Schichten». Wir würden uns freuen, wenn ihr auch wieder bei der nächsten Folge reinhören würdet. In der Zwischenzeit könnt ihr noch ältere Folgen nachhören. Viel Spass dabei und bis zum nächsten Mal.